Dramatisch endet die erste Predigt von Jesus in seiner Heimatgemeinde. Matthäus kommentiert: Sie sprangen auf und trieben Jesus aus Nazareth hinaus bis an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinabstürzen. Lauschten die Menschen zunächst gebannt diesen alttestamentlichen Messias-Verheißungen, schlägt die Stimmung um, als Jesus ihnen zeigt, wie sich dieses Wort heute in seiner Person erfüllt hat. Was? Der verheißene Messias, der Jesus, der Bub vom Josef, der, und aus Wohlwollen wird Irritation, aus Irritation wird Krise, wird Wut, wird Hass, wird tödliche Aggression. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So könnte man auch sagen beim heutigen Predigttext. Wieder ein Jesuswort, bei dem einem Hören und Sehen vergeht. Irritiert und ratlos steht man davor und fragt sich, was soll das? Was soll das? Und man hofft, es ist doch bitte niemand jetzt im Gottesdienst, der vielleicht neu ist im Glauben, peinlich berührt, das Gefühl, jetzt muss ich anfangen, mich fremd zu schämen. Oder andere, die vielleicht sagen, wusste ich's doch. Natürlich ist auch Jesus ein Sektenguru und Terrorprediger. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Matthäusevangelium, verbunden vielleicht mit dieser Frage: War Jesus ein Sektenguru und Terrorprediger? Matthäus 10, 34 bis 39. Denkt ja nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bringe Streit zwischen einem Sohn und seinem Vater, einer Tochter und ihrer Mutter, einer Schwiegertochter und ihrer Schwiegermutter. Die engsten Verwandten eines Menschen werden dann zu seinen Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, wird es erhalten. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. War Jesus ein Sektenguru oder Terrorprediger oder was soll das? Wir feiern doch demnächst Weihnachten und hören schon heute wieder den Engelchor über der Geburt von Jesus ausrufen: Frieden auf Erden. Und in der Bergpredigt verkündigt Jesus ja es genau so: Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und jetzt das Gegenteil. Denkt ja nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und wer sonst als Jesus predigt Versöhnung? Und hier hören wir: Ich bringe Streit zwischen einem Sohn und seinem Vater, einer Tochter und ihrer Mutter. Oder ihr Konfis, demnächst gucken wir uns die 10 Gebote genauer an und ihr lernt sie. Und lernt im 4. Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren. Und jetzt hier: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Jesus, geht's noch? Ist man versucht zu fragen. Jesus, ich verstehe dich nicht. In der Bibel lehrt uns Gott doch eigentlich durchgängig etwas völlig anderes. Und du hast uns doch auch etwas völlig anderes vorgelebt, zeitlebens. Was soll das? Was willst du uns heute damit sagen? Wie sollen wir leben? Die Antwort, unser heutiges Thema, Im Blättle hat sich irgendein Fehler eingeschlichen. Ich habe so formuliert: keine Gewalt, aber gewaltige Konsequenz. Keine Gewalt, aber gewaltige Konsequenz. Wenn wir nachlesen, was Jesus gelehrt hat und wie er gelebt hat, dann ist die Sache eindeutig. Jesus ist kein Sektenguru und auch kein Terrorprediger, sondern Jesaja hat ihn uns schon verkündigt als den Friedefürsten. Er will keine Gewalt, aber er fragt nach einer gewaltigen Konsequenz für unseren Glauben, für unsere Liebe und für unser Leben. Deshalb ein erstes: konsequenter Glaube. Das Fazit, das Jesus ja dreimal hier in unserem Bibelwort heute zieht, lässt einen schon fragend zurück, beziehungsweise man erschrickt. Wenn Jesus dreimal einen Satz zu Ende führt: der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Man reibt sich die Augen, putzt sich das Ohr und fragt sich: gibt es das, dass ein Mensch es nicht wert ist, in den Augen Jesu zu ihm zu gehören? Antwort auf die Frage, wer denn das sein könnte? Vielleicht die Mitte dieser Worte von Jesus oder die Konzentration: wer könnte es, wer ist es nicht wert, zu Jesus zu gehören? Der an Menschen und Dingen mehr hängt als an Jesus, der ist, wenn man es wörtlich übersetzt, meiner nicht wert. Der ist meiner nicht wert, der mit seinem Herzen, mit seinem Leben an allem Möglichen hängt. Und für den ich, Jesus, ja, das Trostpflaster bin, wenn es halt nötig ist. Ein Religionsstifter, vielleicht der tollste Religionsstifter unter vielen. Oder ein spirituelles Wellness-Angebot, die fromme Soße auf unser Leben. Der ist meiner nicht wert, der an diesem oder jenem mehr hängt als an mir. Radikales Fazit, das Jesus heute Morgen zieht. Radikales Fazit, das auf den ersten Blick einem das Grausen bringt, einen erschrecken lässt. Mir die Woche natürlich genauso ging. Auf den zweiten Blick dachte ich dann aber, also unnachvollziehbar ist das doch gar nicht, was Jesus hier raushaut. Er hat es doch selber gelebt, indem er das, woran er hing, bereit war zurückzustellen für dich und für mich. Du bist es wert, du bist es wert, dass Jesus seinen Vater im Himmel zurückgelassen hat. Für dich und für mich. Du bist es wert, dass Jesus die Herrlichkeit verlassen hat und die Niedrigkeit dieser Welt auf sich genommen hat. Für dich und für mich. Du bist es wert, dass Jesus auf Familie, Haus, Hof, Karriere und manches mehr verzichtet hat, um deinet und meinetwillen. Du bist es wert, dass Jesus die Anerkennung der Elite und die Abendessen mit den Politikern und das Gelobtwerden in den großen Versammlungen völlig schnurz war. Er darauf verzichtet hat, für dich und für mich. Du bist es wert, dass Jesus für dich sein Leben dahingegeben hat und ans Kreuz gegangen ist, für dich und für mich. All das erlaubt es Jesus, uns heute Morgen mit dieser gehörten Radikalität herauszufordern und uns nun die Frage zu stellen: und was bist du bereit, für mich zurückzustellen? Oder woran hängst du doch mehr als an mir. Ein konsequenter Glaube muss neu lernen zu entscheiden, woran er hängt. Glauben, das hebräische Wort für Glauben, kann man auch so übersetzen mit sich hängen an. Ein konsequenter Glaube muss neu lernen zu entscheiden, immer wieder neu lernen zu entscheiden, woran hänge ich? Ein konsequenter Glaube, mit dem Gleichnis vom Sämann gesprochen, Angelika, du hattest vorhin drin in der Anbetungszeit, ein konsequenter Glaube muss mit diesem Gleichnis gesprochen lernen, Dornen zu roden. Ich nehme unseren Glauben vielfach als einen Glauben wahr, der eben mit diesem Gleichnis vom Sämann gesprochen unter den Dornen heranwächst oder umgekehrt von Dornen mindestens klein gehalten, wenn nicht erstickt wird. Wir hören Gottes Wort und wir leben aus Gottes Wort und wir halten es für unendlich kostbar, dieses Wort. Aber wenn es darauf ankommt, wird unser Glaube ganz schnell, so Jesus in diesem Gleichnis vom Sämann, von zwei Arten von Dornen erstickt, überwuchert, erstickt. Zitat, der Sämann sät das Wort. Ich ergänze, manches fällt auf den Weg, manches auf felsigen Boden, manches auf guten Boden. Zitat, Fortsetzung. Die, bei denen unter die Dornen gesät ist, die hören das Wort. Die hören das Wort und die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Woran hängen wir, oder sollte ich sagen, worin hängen wir und haben wir uns verfangen? Nächsten Sonntag feiern wir Reformationsjubiläum, Reformationssonntag, und wir erinnern uns an das, woraus wir allein leben, an diese vier Alleins: allein durch Jesus, allein der Glaube. Aber stimmt das denn? Leben wir tatsächlich allein durch Glauben, sola fide, oder leben wir nicht vielmehr solala? Sola fide oder solala unter den Dornen des Geldes und der Sorgen und der Bindungen dieser Welt? Sola fide oder solala? Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, der wird es erhalten. Was könnte in unserem Leben geschehen? In meinem Leben, in unserer Gemeinde, in dieser Welt, wenn wir heute anfangen würden, Dornen zu roden. Die Dornen dieser ganz unterschiedlichen Bindungen, von denen Jesus zwei herausgreift, die, glaube ich, heute noch dieselbe Relevanz im Leben haben wie vor 2000 Jahren, die des Geldes und die der Sorgen, Dornen roden. Für ein Leben sola fide, allein durch Glauben. Für ein Leben erstens mit einem konsequenten Glauben, der meiner wert ist. Ein zweites zum konsequenten Glauben, die konsequente Liebe. Direkt vor diesem dreimaligen Hammer, der ist meiner nicht wert, und der Frage nach dem, woran wir hängen, fragt Jesus zweimal nach unserer ersten Liebe, wenn er erklärt, wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, und so weiter. Wir sollen, das beginnt ja schon im Alten Testament, unsere Nächsten lieben. Und Jesus legt nach, ja, sogar deine Feinde sollst du lieben. Und jetzt geht Jesus hier noch eine Ebene weiter. On top, ja, natürlich spricht er die Liebe an zu Vater und Mutter, die wir nicht nur lieben, sondern sie ehren sollen. Und natürlich lieben wir unsere Kinder mehr als alles auf dieser Welt. Aber hier on top geht Jesus noch einen Schritt weiter. Wer Vater und Mutter, Sohn und Tochter, die ihr on top liebt, mehr liebt als mich. Nein, ich will deine erste Liebe sein. Ich, Jesus, will deine erste Liebe sein. Wow, wie sieht das aus? Jesus, die erste Liebe, ich will die Frage rumdrehen. Wo behandelst du Gott schlechter als Menschen? Wo behandeln wir Gott schlechter als Menschen? Wenn du einen Menschen liebst, dann willst du mit ihm Zeit verbringen. Und mit Gott? Wenn ich einen Menschen liebe, dann nehme ich ernst, was ihm wichtig ist. Gilt das auch für Jesus, der von sich sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten? Wenn ich jemanden liebe, dann will ich mit meinem Geld ihm immer wieder eine Freude machen. Wie machst du mit deinem Besitz, Jesus, eine Freude? Wenn ich jemanden liebe, dann gebe ich mir alle Mühe, dass auch seine oder ihre Freunde meine Freunde sind. Übertragen, wenn ich Jesus liebe, dann sind seine Freunde meine Freunde und die Menschen, die Jesus am Herzen liegen, liegen auch mir am Herzen, auch wenn die eigenen Emotionen vielleicht ein bisschen grummeln dabei. Jesus mehr lieben als umgekehrt, ich lege die Frage dazu, wo behandle ich Jesus schlechter, als ich Menschen behandle, wo völlig klar ist, wie wir sie behandeln, wenn wir sie lieben. Bevor ich zum dritten komme, schauen wir mal kurz auf den heutigen Nachmittag. Wenn nämlich der VfB Stuttgart gegen Union Berlin ran muss, ich meine, letzte Woche Stuttgart zu Gast in Gladbach war natürlich der Hammer. Im Stadion war zum ersten Mal der dreijährige Willi mit dabei. Stolz sitzt er auf der Schulter seines Papas, dort im Gladbacher Stadion im VfB-Fanblock, hat alles im Blick, als bereits in der 15. Minute, ihr wisst es vielleicht, ein Hammerpass nach vorne kommt und mit dieser Kombination, die dann ansteht, Konstantinos Mavropanos den Ball ins Gladbacher Netz reinhaut. Die Party ging ab im VfB-Fanblock, als sich plötzlich der Papa seinen Willi von der Schulter zur Brust nimmt und zu ihm meint: Willi, du bist jetzt 3 Jahre alt und kannst die Davi sagen. Sosa, Mavropanos. Und sogar Pellegrino Matarazzo. Allerdings wäre es mir ganz recht, wenn du mir auf meiner Schulter auch beim Tor sagen könntest, wenn du mal Pipi musst. Das ist doch konsequenter Glaube und konsequente Liebe und konsequentes Leben, die selbst den Zwist mit dem Vater in Kauf nimmt. Und wenn das schon im Fußball gilt, um wie viel mehr ist es Jesus Christus wert? Diesen erstens konsequenten Glauben, der ist meiner wert. Die konsequente Liebe, die Jesus mehr liebt. Und schließlich ein konsequentes Leben. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, wird es erhalten. Kann auch übersetzen, etwas wörtlicher, wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es erhalten. Vor einiger Zeit machte ich einen Besuch und im Gespräch fiel doch relativ häufig das Wort eigentlich. Eigentlich habe ich ganz viel Grund zur Dankbarkeit. Und dann zählte die Person auch eine ganze Reihe von Gründen zur Dankbarkeit auf. Ja, da ist Gesundheit. Unsere Ehe, Wir haben Kinder und tolle Enkelkinder. Gründe zur Dankbarkeit. Und doch fiel relativ häufig das Wörtlein eigentlich. Ich habe nachgefragt, weshalb dieses eigentlich? Die Person erwiderte ehrlich, naja, da sind Zweifel und auch Unzufriedenheit. Wahrscheinlich deshalb das eigentlich. Materielle Güter, beruflicher Erfolg und selbst Gesundheit und eine Familie, etwas unendlich Kostbares. Aber was ist, wenn du auf der Zielgerade deines Lebens oder auch schon mittendrin merkst, das Glück dieser Welt rauscht nur durch? Statt Erfüllung, selbst in solchem Glück, wie der Mensch es eigentlich geschildert hat, selbst in diesem Glück, da ist keine Erfüllung. Es ist durchgerauscht. Und ich habe offen vor mir dieses Loch in der Seele gesehen, dieses Menschen. Dieses Loch, das all das Glück dieser Welt und das ja ein kostbares Glück ist, von dem wir ja auch sagen, es hat uns Gott geschenkt und wir bitten ihn um solches Glück. Durchgerauscht durch ein Loch in der Seele. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, weil er es für mich einsetzt, wird es erhalten. Wie lässt sich dieses Loch stopfen? Offensichtlich bei diesem Gespräch nicht mit allem Glück dieser Welt. Es kann im Gegenteil genau andersherum sein. Ich sehe den Single vor mir, der sich einen Partner wünscht, der sich nach einem Partner verzehrt und der vor der Entscheidung steht, verzehre ich mich oder mit unserem Bibelwort heute setze ich den Stand, den Jesus mir, in den er mich gestellt hat und die Gaben, die er mir gegeben hat, heute für ihn ein. Und mit dieser Entscheidung ehre ich nicht nur Jesus, sondern bekommt mein Leben auch eine Ausstrahlung, die ganz nebenbei definitiv auch einen Menschen, der genauso tickt und Team für Jesus sein will, anspricht. Die Frage, wie leben wir unseren Stand? Und wir können viele Fragen mehr dazu legen, wie wir unser Leben füllen wollen. Wenn das Loch in der Seele nicht gestopft ist, rauscht alles durch. Und letztlich landen wir immer bei Jesus. Deshalb diese harte Rede heute. Wenn du das Gefühl hast, es rauscht nur durch. Zurück zu dieser ersten Liebe, zu diesem ersten Glauben und zu diesem Leben aus Jesus Christus und für Jesus Christus. Wir werden einmal vor Gottes Thron stehen und wenn dann ein Mensch neben dir steht, der Jesus durch deinen Glauben, durch deine Liebe und durch dein Leben kennengelernt hat und deshalb neben dir einmal vor Gottes Thron steht, was wäre das im Vergleich zu so vielem, was du vielleicht in dieser Welt erreicht hast? Und doch zurücklassen musst. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was finden? Freiheit. Freiheit von den Eigentlichs dieser Welt. Freude. Sinn. Einen Sinn des Lebens. Wofür bin ich hier? Dankbarkeit. Auch wieder ohne dieses eigentlich Frieden mit dem eigenen Leben. Was für ein Schatz, wenn am Lebensende Frieden mit dem eigenen Leben geschlossen ist und Frieden mit Gott. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das gilt dann auch fürs Sterben. Was für ein Schatz, wenn ein Mensch voll von Trost heimgehen kann, weil das Loch in der Seele gestopft ist und Jesus Christus ein Leben erfüllt. Was für ein Schatz, wenn es daran geht, dieses irdische Leben getrost zu verlieren, in dem Wissen, jetzt geht's heim zum Vater, der mich mit offenen Armen erwartet. Jesus, du hast wahrhaft konsequent gelebt. Du warst dir treu und du warst uns treu. Jesus, vergib, wo wir alles Mögliche mehr lieben als dich. Mehr an allem Möglichen hängen, anstatt ganz an dir. Und mehr das Leben in dieser Welt lieben als das Leben, das du für uns hast. Echtes Leben, ewiges Leben. Jesus, das wollen wir dir heute sagen und singen. Ich bin entschieden, zu folgen, Jesus, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, niemals zurück. Du bist genug für mich. Alles, was ich brauche, ist in dir.